Es bleibt die dritte Epoche, die Zeit der nationalen Katastrophen, zunächst für Israel und dann für Juda. Bedingt sind diese Katastrophen, das Ende der staatlichen Souveränität, zunächst für Israel, dann für Juda, durch die erstarkten Großmächte im Norden, Nordosten, das Gebiet des heutigen Irak, zunächst das Neu-Assyrische Reich und dann das Babylonische Reich. Ich habe das schon gezeigt, die Assyrer drücken vom Norden auf Syrien und dadurch gibt es die Entlastung für Israel, zunächst unter dem König Jerobeam II. Müssen Sie immer auseinanderhalten, den Jerobeam I. und den Jerobeam II. Der erste König Israels, also dieses Nordstaates, und der letzte halbwegs sinnvoll regierende König Israels, Jerobeam II. Es kommen dann noch ein paar, aber das sind nur noch die Wirren unter diesem assyrischen Druck. Was geschieht in dieser Phase? Das ist jetzt schon nach Amos. Also Amos wirkt noch in der Blütezeit. Aber die geht dann jäh zu Ende. Wir haben 738 eine erste Teileinnahme Syriens durch die Assyrer. 738. Da gibt's einen assyrischen König mit einem tollen Namen. Den muss ich loswerden. Da habe ich nämlich ein Trauma. Dieser König ist der Tiglath-Pileser III. Tiglath-Pileser III. Die haben tolle Namen. Tiglath-Pileser III. Regierte 745 bis 727 vor Christus. Jetzt, was ist mein Trauma? Während meines Studiums war Geschichte Israels eines meiner Hobbys. Und diesen König hätte ich namentlich gewusst, wenn sie mich nachts geweckt hätten. Dann hätten sie nur fragen müssen, assyrischer König, dann hätte ich sofort gesagt, Tiglath-Pileser III. Und beim mündlichen Examen ist mir der Name nicht eingefallen. Es ist, vielleicht kann man da mein ganzes Leben erklären von diesem traumatischen Geschehen bei der Prüfung. Ich weiß es nicht, ich war da noch nie bei einem Seelenklempner auf der Couch. Dann eine wichtige Phase, 734 bis 732, der sogenannte syrisch-ephraimitische Krieg. Hintergrund in der Bibel ist Jesaja 7. Syrisch-ephraimitische Krieg, der israelitische König Pekach und der syrische König Rezin wollen eine anti-assyrische Koalition schmieden und wollen dazu auch Juda gewinnen. Die haben schon ein Heer gegen Juda gestellt. Der jüdische König Ahas wollte nicht. Die hatten schon einen Ersatzkönig für den Ahas. Und das ist dann die Situation, als der Prophet Jesaja zu Ahas geht. Der Ahas besichtigt gerade die Verteidigungsanlagen und auch die Wasserversorgung. Jerusalem war ja am leichtesten zu erobern von Norden her, weil es da kein Tal gab. Von Süden her und von Osten her lag sie auf einer Anhöhe. Und deshalb von Norden her leichter, und da hat er die Verteidigungsanlagen und die Wasserversorgung betrachtet. Guckt, wie es da aussieht, denn wenn ein Angriff kommt, ist das wichtig. Und da tritt ihm der Jesaja entgegen und dann sagt er, Ahas, mach nichts, bleib still. Und in diese Situation ist das Wort hineingesagt, du bekommst ein Zeichen. Eine Jungfrau ist schwanger und wird ein Kind gebären. Und bevor dieses Kind Gutes und Böses unterscheiden kann, ist es mit den Königen Rezin und Pekach aus. Ich sage das jetzt auch deshalb, ich hatte letzte Woche eine Bibelwoche über Jesaja. Und dann habe ich das Wort vorgelesen, Jesaja 7, 14. Sie, eine Jungfrau, wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und dann habe ich, Übrigens, sie mussten auch eine kleine historische Einführung über Jesaja über sich ergehen lassen. Gemeinde, ja, da habe ich immer schlechtes Gewissen, aber was sein muss, muss sein. Das heißt, die wussten ein bisschen Bescheid, wann der gelebt hat und so weiter. Und dann habe ich gefragt, dieses Wort vorgelesen, habe ich gefragt, wann wird das erfüllt? Und dann sagten sie alle, natürlich 700 Jahre später. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann haben die alle ganz böse geguckt. Das Wort hat eine Ersterfüllung in der Geschichte, Zeichen für Ahas. Eine Frau, die aktuell schwanger ist. Und das Kind tut gar nichts. Die schwangere Frau ist das Zeichen. Und bevor dieses Kind Gut und Böse erwähnen und unterscheiden kann, ist das Zeichen, ist es mit Pekach und Rezin aus. Ein toller Zusammenhang. Das Wort erschöpft sich nicht in dieser Zeit und hat eine zweite Erfüllungsebene im Kommen Jesu. Ahas bleibt nicht still, sondern ruft die Assyrer um Hilfe. Und die Assyrer lassen sich nicht zweimal bitten. Die nehmen die Gelegenheit gerne wahr und es kommt 734, 25 Jahre nach Amos, 734 zur Eroberung von Damaskus. Und 732 zur ersten Teilokkupation von Israel. So ist gut, danke. Sie sehen, 732 fallen diese Teile weg. Also die werden assyrische Provinz. Dor, Amer, Megiddo und Gilead. Drei assyrische Provinzen. Und das ephraimitische Bergland, das bleibt. Nun, warum nehmen die gerade das hier? Weil durch diese Gegend läuft die damalige Hauptverbindungsstraße nach Ägypten, die sogenannte Via Maris. Die ist zwar nur hier am Maris und hier nicht mehr. Die kommt also von Norden her über Damaskus, durch das Huletal, halb um den See Genezareth, dann über diesen Ausläufer des Karmelgebirges, über den Pass bei Jokneam und dann runter am Meer entlang. Und durch diese Straße war dieses Gebiet hier immer von den Kriegen betroffen, denn da ist Militär durchmarschiert. Natürlich sind auch die Händler durch. Und jetzt könnte man noch etwas sagen, die hatten ja auch verschiedene Religionen. Da gab es mehr Kontakte zur Welt. Juda hier im Süden ist viel, viel mehr abseits. Viel mehr abseits. Da geht die Hauptstraße nicht durch. Da ist der Händlerverkehr weiter weg. Da ist das Militär weiter weg. Und deshalb auch der Rat, bleib ruhig, bleib ruhig. Ich habe das schon öfter gesagt. Wer will die Schweizer Berge? Die sind nur touristisch interessant. Nicht strategisch. Wer will judäisches Bergland? Bleibt da oben sitzen, dann passiert doch nichts. Aber hier, dieses Gebiet. Ja. Und in diese Zeit gehört dann Jesaja 9. Nach der Eroberung dieses Gebiets spricht Jesaja dieses Gebiet an. In Jesaja 9, 1 bis 6. Und deshalb gehört hier immer 8, Vers 23 noch dazu. Doch es wird nicht dunkel bleiben bei denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon. Hier, Sebulon, Stammsee Sebulon. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, auch in der Ecke Naphtali und Sebulon. So wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer und das Land jenseits des Jordan. Jesaja 8, 23 spricht direkt diese verlorenen Provinzen an, diese neuen assyrischen Provinzen. Und dann der Zuspruch Jesajas, das Volk, das im Finstern wandelt, da war es sehr finster, nicht, sieht ein großes Licht. Die Militärstiefel werden verbrannt, denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Das haben die kennengelernt. Nicht? Da waren die Assyrer. Zehntausende Soldaten in diesem kleinen Ländle. Furchtbar. Zehn Jahre später, weil die israelitische König sich von Assyrien wieder gelöst hat, 10 Jahre später, 722, kommt dann das endgültige Aus für Israel unter den assyrischen König Salmanasser und Sargon. 722. Dann ist das komplett assyrische Provinz die Grenze des Großreiches Assur. Ist 5 Kilometer nördlich von Jerusalem. Jetzt gucken Sie mal das Ländle da an. Das ist kleiner wie Württemberg. Juda. Und hier hängt dran das assyrische Großreich. Das geht bis nach oben. Ja? Und das ist wie ein Wurmfortsetzle, ein Blinddarm dran. Seht ihr mal, ein Blinddarm ist das Wurmfortsetzle. Aber die Rettung Judas war immer dieses, da droben auf dem Berg, nicht? Keine fruchtbaren Gebiete, war nicht so wild. Und trotzdem wurde Juda noch einmal ernsthaft bedroht in dieser Phase, nämlich unter dem König Hiskia im Jahr 701 unter dem assyrischen König Sanherib. Und Sie kennen die Geschichte, ganz Juda war im Grund schon eingenommen, die wichtigsten Städte Judas waren eingenommen und Jerusalem war belagert. Und dann wird durch ein Wunder, zieht das assyrische Heer weg und Jerusalem ist gerettet. 701 unter Hiskia. Und da haben Sie eine kleine Notiz in Jesaja 1, Jerusalem ist übrig geblieben wie eine Hütte im Feld. Das ist nochmal interessant, auch für die Frage, wie sind denn Bücher aufgebaut. Jesaja, das Buch Jesaja beginnt mit einem Spätwort Jesajas. Jesaja 1 ist aus der späten Phase, aus 701. Nicht? Die Bücher sind nicht unbedingt chronologisch geordnet. Jesaja 1 bis 12, der erste Teil des Jesaja-Buches, ist thematisch geordnet und nicht chronologisch. Aber das führe ich Ihnen jetzt nicht vor, denn wir besprechen Amos. Nur wenn Sie mal Jesaja 1 bis 12 am Stück durchlesen, werden Sie merken, Jesaja 1, Thematik, entspricht Jesaja 12. Jesaja 2, Völkerwallfahrt zum Zion, entspricht Jesaja 11. Nur haben wir in Jesaja 12 noch nicht als messianischen Text. Das wird dann erklärt durch Jesaja 11. Wir haben im ersten Teil, Kapitel 1 bis 5, keine Messiasworte, explizite Messiasworte, sondern erst ab Jesaja 7, 9, 11. Und die Mitte ist die Berufung Jesajas, Jesaja 6. Diese Kapitel gliedern sich durch Jesaja 6 und sind symmetrisch aufgebaut. Nicht chronologisch geordnet, sondern thematisch. Es wird ein bisschen schwierig für die Datierungsfragen, nicht? Aber da wir jetzt nicht Jesaja machen, braucht uns das jetzt auch nicht kümmern. Diese letzte Phase 732, 722, wie gesagt, bis zum letzten König Hosea, den man nicht verwechseln darf mit dem Propheten Hosea, war ein großes politisches Durcheinander und in dieser Phase wirkte der Prophet Hosea. Hosea, eine längere Wirkungszeit bis zum Ende des Nordreiches 722, Amos war früher. Parallel wirken im Südreich die Propheten Jesaja und Micha. Jesaja hat diese ganzen Turbulenzen von Jerusalem aus begleitet. Seine Wirkungszeit etwa 740, 45 bis 700 oder später. Hat es alles mitbekommen, aber nicht im Nordreich Israel wie Hosea, sondern in Jerusalem. Jesaja war Jerusalemer. Aber er hat es sehr wohl gesehen, und hat Worte gesagt in diese Zeit hinein. Ich habe ja auf Jesaja 8,23 hingewiesen. Soweit zum geschichtlichen Hintergrund. Und jetzt gehen wir weiter zur Person des Amos. Solange ich hier mein Folienchaos versuche in den Griff zu bekommen, mal eine kleine Zwischenanmerkung. Es ist immer üblich, dass es die Möglichkeit gibt zu fragen, und zwar am besten durch Zettel, also beschriebenes Papier, auf das Sie die Fragen schreiben und einfach hierher legen, und dann kann ich im Laufe immer auf diese Fragen auch eingehen. Vielleicht auch, wenn es jetzt Fragen noch zur Geschichte gibt. Es war jetzt ein ganz schneller Durchgang. Mir war wichtig, auf die wichtigsten Merkmale zu verweisen und auch die Zeit zu gliedern, dass man die Dinge einordnen kann. An denen wir etwas über Amos erfahren, Amos 1, 1 und 2 und Amos 7, 14 und 15. Ein grundsätzliches zu den Übersetzungen zugrunde liegt Elberfelder, die zusätzlich bearbeitet wurde. Also es ist keine reine Elberfelder-Übersetzung, sondern eine bearbeitete Elberfelder-Übersetzung als Grundlage. Amos 1,1. Worte des Amos. Ich habe gerade schon gedacht, ich hätte falsch übersetzt, aber ich war beim Hosea. Der beginnt anders. Also Amos. Worte des Amos, der unter den Schafzüchtern war von Tekoa, die er über Israel schaute. In den Tagen des Usia, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel. 2 Jahre vor dem Erdbeben. Worte des Amos. Der Prophet als Person wird bewusst genannt, wird überall genannt, in allen Prophetenbüchern, in fast allen. Es ist wichtig. Gott redet durch Amos. Und Amos ist nicht Jesaja und auch nicht Jeremia. Amos bringt was anderes mit im Gepäck. Er hat eine andere Biografie. Und der Bote lässt sich nicht trennen von seiner Person. Gott nimmt bewusst Personen in Dienst. Und diese Person verblasst da nicht dahinter. Da werden wir noch mehr dazu sagen müssen, war mir auch gestern bei Kolosser 1 interessant. Kolosser 1, Vers 1, Paulus. So beginnt der Brief, Paulus. Und da ist dieser Mensch in Dienst genommen. Wir gehen davon aus, dass dieses Wort des Amos-Buches Gottes Wort ist, heilige Schrift. Aber in der Gestalt, dass hier ein Mensch mit seinen Eigenarten, mit seiner Sprache, mit seinen Bildern mit berücksichtigt ist. Das ist ganz genau dasselbe. Sie sind alle irgendwo im Dienst. Sie werden nicht durch den Dienst, gleichmäßig, gleichförmig. Da bleibt ihre persönliche Eigenart, bleibt berücksichtigt. Und so setzt Gott Menschen ein Und in diesem Ineinander von Gottes Wort und Menschenwort ist dieses Wort ganz Menschen, ganz Gottes Wort, Entschuldigung. Man kann das nicht auseinandernehmen und sagen, ja, dann sind ja manche Teile Menschenwort. So nicht. Das wird an anderen Einleitungen von Büchern deutlicher, wie das bei Amos wird. Zum Beispiel Jeremia 1,1. Worte Jeremias. Der Prophet Jeremia besteht aus Worten Jeremias. Vers 1. Vers 2. Zudem geschah das Wort des Herrn. Da haben Sie diese Doppelheit. Auch im Jeremia-Buch ist der Mensch Jeremia mit seinem Wesen mit drin. Jeremia ist der angefochtene Prophet wie kein anderer. Und das ist mit in diesem Buch drin. Und Amos ist ein Landwirt. Und das ist mit in diesem Buch drin. Und Jesaja, was war Jesaja? Aristokrat. Vermutlich verwandt mit dem Königshaus. Und das ist da drin. Jesaja war kein Bauer. Jesaja war Jerusalemer, der war Stadtmensch. Oberschicht. Der hatte Zugang zum König, der hatte Zugang zum Hohepriester, der hatte Zugang zu allen Oberen. Weil er sehr wahrscheinlich mit denen verwandt war. Amos kam vom Land, Landwirt, Tekoa. Der hatte Dinge, der hatte andere Bilder. Bei Amos brüllt der Löwe. Das war seine Welt, musste die Schafherden gegen Löwen schützen. Und das schlägt sich da nieder. Deshalb haben wir bis heute verschiedene Verkündiger. Deshalb hat das Laienelement sein Recht in der Gemeinde Jesu. Da kommen die Beispiele aus dem Alltag. Da kommen die Beispiele aus den Berufen. Nicht von denen, die im heiligen Bengelhaus leben. Die sind ja schon halb entrückt auf dieser Erde. Also Jeremia 1, 1 und 2 als Beispiel Worte Jeremias, zu dem geschah das Wort des Herrn. Noch ein kleiner Hinweis im Wechsel des Numerus. Also wir haben Worte Jeremias Mehrzahl. Zu dem geschah Wort des Herrn, Devar Yahweh, in der Einzahl. Denn Wort des Herrn, Devar Yahweh, bei den Propheten ist Terminus Technicus für Offenbarung. Die haben immer wieder diese direkte Offenbarung, das ist Devar Yahweh. Wort des Herrn, deshalb Einzahl. So, und jetzt gehen wir noch kurz zum Kollegen Hosea. Jeremia ist ja über 100 Jahre nach Amos. Aber Hosea ist zeitgleich, Hosea 1,1, noch einmal eine Überschrift. Wenn Sie eine Lutherbibel haben, nehmen Sie zuerst mal ein Lineal und einen Stift und dann streichen Sie die ersten drei Worte durch. Das Buch Hosea beginnt übrigens noch ein paar andere Prophetenbücher. Vergleichen Sie mal die Überschriften, kriegen Sie das raus. Das Buch Hosea beginnt Wort des Herrn. Devar Yahweh. Und jetzt müssen Sie einen Doppelpunkt machen. Weil das heißt, hier ist jetzt der Ausspruch explizit, ganz klar, dieses Buch ist Devar Yahweh. als Ganzes. Und da haben wir Unterschiede, das ist dann natürlich, das ist überall so zu sehen, aber die Überschriften sind nicht einheitlich, nicht? Bei Amos ist viel stärker in der Überschrift auch der Mensch drin, bei Jeremia ist halbe halbe und bei Amos ist zunächst diese Setzung Wort des Herrn Doppelpunkt. Und dann geht's weiter, das Geschehen ist und so weit zu Hosea, dann kommt's genauso, dieser Mensch und seine Zeit, aber das erste Wort, die ersten beiden Worte, Wort des Herrn. Amos. Die Bedeutung des Namens, vermutlich eine Kurzform von Amasja, Jahwe hat getragen, Jahwe hat bewahrt. Dann etwas zum Beruf, Worte des Amos, der unter den Schafzüchtern war. Berufsbezeichnung Landwirt, Schafhirt. Er war also Laie. Kein Priester, kein Berufsprophet. Gott benutzt, wen er will, zu seinem Dienst. Beruft ganz unterschiedliche Leute. Ich habe schon angedeutet. Jesaja der Städter und der Amos vom Land. Jesaja der Aristokrat und Amos der Landwirt. Von Hosea wissen wir es nicht, was er war. Kann man nur vermuten. Schafzüchter, das hier verwendete Wort steht für Herdenbesitzer. Amos war nicht nur Hirtenbube, nicht nur Hüter, er war nicht Knecht, sondern er war Schafherdenbesitzer. Aus Amos 7,14 müssen wir noch etwas ergänzen. Amos 7,14 nennt Amos einen Viehhirten. Und da steht das Wort, das in der Wurzel bedeutet Rindvieh, Großvieh. Großvieh, Rindvieh hatten nur die reichen Landwirte. Der kleine Landwirt hatte eben Schafe, Kleinvieh, Schafe und Ziegen, Sohn. Der begüterte Landwirt, der Großlandwirt, der hatte Bakar, Rindvieh. Ist ja klar, das ist mehr wert, da gibt's einzelne Stückle mehr Fleisch, wie beim Schäfle. Das heißt, wenn er auch bei Rindvieh Besitzer war, war Amos ein reicher Bauer. Wenn. Außerdem war er Maulbeerfeigenzüchter und die Maulbeerfeigen wuchsen in den warmen Niederungen, in der Küstenebene und unten im Toten Meer. Und es ist von daher sehr gut möglich, dass Amos schon vor seiner Berufung nach Israel kam, um diese Maulbeerfeigenplantagen zu bearbeiten. Es ist möglich, es ist nicht zwingend. Ob jetzt Amos selber Besitzer war oder ob er in einem landwirtschaftlichen Verband war, auch das wäre möglich. Das müssen wir offen lassen. Aber auf jeden Fall spricht sehr vieles dafür, dass Amos ein vermögender Landwirt war. Und auf diesem Hintergrund wird noch einmal seine Sozialkritik interessant. Der proletet nicht gegen die Oberen aus persönlicher Betroffenheit, weil er selber arm wäre. So ist Amos nicht herzuleiten und zu verstehen, sondern als ein Gotteswort und als einer, der vielleicht als Maulbeerfeigenzüchter die Verhältnisse in Israel kennengelernt hat, weil er dort ab und zu war. Ich habe jetzt oft vielleicht gesagt, bitte schreiben Sie das auch, wenn Sie mitschreiben, dazu. Ich habe vorher schon mal gesagt, man kann nicht historisch alles verifizieren. Aber es gibt Erwägungen, wo man sagen könnte sein. Das eine ist sicher, Wenn er Rindvieh hatte, dann war er vermögend. Aus Tekoa, zu Tekoa müssen wir nicht viel sagen. Tekoa liegt ein paar Kilometer südlich von Jerusalem, an der Grenze zum zur judäischen Steppe im Osten. Und das ist dann auch der Übergang von dem Gebiet, wo man Rindvieh hat und wo man nur noch Schafe hat. Nicht? Für das Rindvieh braucht man bessere Weide. Und gerade in den Steppen hatte man die Schaf- oder Ziegenherden, das ist bis heute so. Nicht? Also an dieser Grenze liegt Tekoa, eher nach Westen hin konnte man Rindvieh halten und nach Osten hin eben dann die Schafe und Ziegen. So ein Grenzbereich. Ein Schritt weiter, Worte des Amos, Beruf, Ort, die er über Israel schaute. Wir betrachten zunächst das Wort Israel. Hier ist Israel Staatsname. Amos wird berufen zum Propheten in Israel, nicht in Juda. Alles, was wir wissen über sein Wirken, ist alles in Israel, nicht in Juda. Jetzt haben wir einen interessanten Doppelaspekt. Landwirt, Laie und Missionar. Der wird eingesetzt im Ausland von Gott. Der schickt ihn nach Israel, nicht in Juda, wie seine Zeitkollegen Micha und Jesaja. Die Angabe des Gebiets haben sie auch bei anderen Propheten. Jetzt nehmen wir Jesaja. Da haben wir fast alle Überschriften durch. Das können Sie gleich aufgeschlagen lassen, da kommen wir gleich nochmal vorbei. Jesaja 1,1. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amots, ist nicht der Amos, Sohn des Amots, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Amos über Israel. Das waren die Wirkungsbereiche. Dass beide auch noch etwas darüber hinaus sagen, ist etwas anderes. Nicht? Also Jesaja haben wir ja gemerkt, Jesaja 9 ist zunächst ein Wort an diese oberen nördlichen Gebiete, Sebulon, Naphtali, die da betroffen waren, und diese drei Gebiete der ersten Eroberung der Assyrer. Aber der Bereich, der Aufenthaltsbereich, der Lebensbereich war bei Jesaja Juda, Jerusalem. Amos wurde nach Israel gesandt. Ein Ausländer in Israel. Ein Ausländer. Es waren zwei getrennte, souveräne Staaten. Und da kommt ein Ausländer. Wir werden das in Jesaja 7 noch merken, was das bedeutet. Die er schaute. Worte des Amos, die er schaute. Ich habe vorher auf Jesaja hingewiesen. Sie merken, da gibt es Verbindungen. Jesaja 1, dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amots, geschaut hat. Das Wort, das hier geredet wird, wird als eine Schau bezeichnet. Es wird von Gott geschaut. Vielleicht wird dieses Wort gerade bei Jesaja und Amos gewählt, weil wir hier wirklich auch, ja, schauen, gibt's es? Schau im Plural. Schauen. Schaus. Das passt nicht. Weil wir hier solche Schau beschrieben haben, Jesaja 6. Er sah den Herrn sitzen auf seinem Thron. Es ist hebräisch eine andere Wurzel für das Sehen, aber wir haben eine Schau beschrieben. Amos 7,1, da ließ mich der Herr sehen. Das sind dann die 5 Visionen, die wir noch anschauen werden. Also hier haben wir eine Schau beschrieben und das auch jetzt in der Überschrift. Aber, dass wir uns klar machen, die biblische Schau ist immer verbunden mit dem Wort. Die Vision ist nie isoliert für sich. Zur Vision tritt das Deutewort. Denn ohne Wort ist die Vision nicht eindeutig, dass wir uns das klar machen. Zur Vision tritt die Audition, das Hören. Das ist ja auch interessant, dass das Amos wird gefragt, was siehst du? Dann sagt Amos, besprechen wir noch, Amos 7, ich sehe einen Korb mit reifem Obst. Und dann deutet Gott und sagt, das Ende ist gekommen über mein Volk Israel. Eine Wortparallele von Obstkorb und Ende. Die Schau braucht die Deutung, dass wir uns dessen gewiss sind. Nun wird noch eine Zeit angegeben in den Tagen. Jerobeams hatten wir schon. Wird kein anderer König des Nordreichs erwähnt. Jerobeam regierte 787 bis 747, kann man sich leicht merken, 40 Jahre. Und in den Tagen des Usia, des Königs von Juda. Auch hier wird nur ein Name angegeben. Usia hat regiert ab 773 bis 735, 740. Bei Usia, da ist eine große Unsicherheit über das Ende. Wir kommen also in den Bereich, schon von diesen Daten her, in den Bereich von 770 bis maximal 750. Das unterstreicht noch einmal, Amos wirkt vor der Ankündigung der Katastrophe. Amos wirkt in der Scheinblütenzeit unter Jerobeam dem Zweiten. Interessante Frage, warum wird der judäische König zuerst genannt? Der wirkt doch in Israel. Den müsste man doch gar nicht angeben, den Usia. Die Priorität des Davidhauses in der gesamten prophetischen Tradition schlägt sich auch hier nieder. Der judäische König wird zuerst genannt, obwohl Amos in Israel auftritt. Israel ist ein Zwischenreich ohne Zukunft. Die Zukunft hat das vereinigte Israel und Juda unter einem Nachkommen Davids. So, jetzt kommt noch eine Angabe, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Und jetzt könnten wir uns eigentlich glücklich wähnen. Jetzt müssten wir doch präzise datieren können. Wissen Sie, das ist so ähnlich, wie wenn es mal in Amos ist, 2700 Jahre her, wie wenn wir jetzt etwas schreiben und in 2000 Jahren liest jemand in dem Jahr, als es viel Schnee gab. Das könnte natürlich 2005 gewesen sein. Aber es könnte ja auch 1996 gewesen sein. Da war ich Pfarrerin bei Ersbronn, da gab es 1,5 Meter Schnee. In Israel gibt es so viel Erdbeben im Jordangraben, weil das hier eine geologische Nahtstelle ist, der Jordangraben, da wackelt die Erde des Öfteren, dass man aufgrund dieser Angabe nicht datieren kann, weil es zu viele Erdbeben gibt. Das war für die damaligen klar. Für uns heute, wir können diese Angabe letztlich nicht auswerten. Weil wir zu weit weg sind und nicht wissen, natürlich muss es ein beeindruckendes Erdbeben gewesen sein. Aber ich habe jetzt in meinem Leben schon einige Erdstöße erlebt, von der Alp runter, das auch in Tübingen gewackelt hat. Das waren auch mindestens schon 3. Bei 2 bin ich sogar aufgewacht, 1 habe ich überschlafen. Also, das gibt keine sichere Datierung. Aber etwa 760 bis 750, in dieser Phase das Wirken des Amos. Ich nehme gleich noch hinzu, Vers 14, 15 aus Kapitel 7. Da antwortete Amos und sagte zu Amazia, das ist das Kapitel, in dem Amos verwiesen werden soll, ausgewiesen wird, aus dem Nordreich, Ausländer geheim. Wir gucken das noch genauer an. Und da antwortet, beziehungsweise der Priester wirft ihm vor, dass er hier wirkt, um Geld zu verdienen. Für seine Prophezeiungen, dass er Geld kriegt. Es gab ja Berufspropheten, die mussten davon leben. Und jetzt sagt Amos, nicht ein Prophet bin ich und nicht ein Prophetenjünger, sondern Viehhirte und Maulbeerfeigenzüchter. Kein Berufsprophet, möchte ich noch einmal unterstreichen, nicht aus einer Prophetenschule, sondern eine direkte Berufung Gottes. Er nahm mich hinter der Herde weg. Er nahm mich aus meinem normalen Beruf heraus. Und der Herr sprach zu mir, geh, wäre besser, wir würden Übersetzungen, prophezeie meinem Volk Israel. Wir schauen noch kurz den Vers 2 an, aber davor gibt es eine 3,5-minütige Pause. Ich möchte kurz den Vers 2 noch betrachten im ersten Kapitel, denn wir haben hier den Fall, dass vor dem ersten größeren Redeblock, nämlich den Völkersprüchen in Amos 1 und 2, dass wir da zur Überschrift gezogen ein Wort haben, das gleichsam die Botschaft des Amos zusammenfasst. Und er sprach, Amos sprach, der Herr brüllt vom Zion. Und aus Jerusalem lässt er seine Stimme erschallen. Das war zu lieblich. Das war kein Brüllen. Da vertrocknen, trauern die Weideplätze der Hirten und verdorrt der Gipfel des Karmel. Programmatisches Wort am Anfang. Interessant, dass der Prophet, der in Israel wirkt, hier spricht von Zion und von Jerusalem. Nun, wenn er das natürlich in Israel getan hat, dann hat er sich von vornherein nicht nur Freunde geschaffen. Aber wir sehen, wie dieser Prophet hier daran festhält, Zion, der Ort des Tempels, Jerusalem, ist die erwählte Stadt und die ist nach Gottes Willen der Ort, wo Gott begegnet, im Tempel. Und das lässt sich nicht eigenmächtig ersetzen durch Bethel und Dan. Das geht nicht. Und sehen Sie, ich habe vorher das erwähnt, diese Linien, die sich durch die Propheten hindurchziehen, nicht? Und das ist so eine Linie, nicht? Der Amos, der ist ja aus Tekoa, das ist kein Jerusalemer. Aber Gott redet vom Zion aus. Das ist seine Erwählung. Da begegnet er am Tempel dem Volk Israel. Dass wir es bei Jesaja haben in ganz breiter Weise, das ist keine Frage, der ist Jerusalemer. Aber selbst Jesaja kündigt in Jesaja 1 Jerusalem das Ende an. Gerichtswort über die Stadt. Und Jesaja 2, am Ende der Zeit wird der Berg des Herrn höher sein als alle anderen Berge. Wird der Berg des Herrn feststehen, Zion, weil hier die Verheißung gilt. Und solche Linien herauszuarbeiten, eine prophetische Kontinuität. Und dann merken wir, dass diese Propheten auf der einen Seite geprägt wurden durch das direkte Wort Gottes, und auf der anderen Seite waren sie geprägt durch die Offenbarung, die an andere ergangen war. Das wurde mit hereingenommen. Stellen Sie sich die Propheten nicht nur vor als Menschen, die nur noch eine Antenne hatten und Augen zu. Die kannten die Geschichte, die kannten die Vorgänger. Ich habe ja bewusst hier auf andere hingewiesen. Es gibt eine Nähe zwischen Jesaja und Amos. Gleichzeitig haben sie die anderen nicht einfach nachgeschwätzt. Auch nicht. Nicht jedes Thema ist bei jedem Propheten da. Da ist auch etwas Eigenes. Da ist auch die Grenze respektiert, was Gott im Amos gezeigt hat und was nicht. Und das gibt dann Unterschiede, keine Widersprüche, aber Unterschiede. Bei Amos ist das Thema Messias ganz schwach, nur ganz schwach. Der Herr bleibt seiner Erwählung treu. Der Herr redet zu verschiedenen Menschen in verschiedenen Zeiten unterschiedlich. Gott brüllt wie ein Löwe. Als ich im Proseminar den Amos hatte, ich habe ein Proseminar besucht und da war Amos Thema. Dann sagte der Professor, der das Proseminar geleitet hat, wissen Sie, Sie dürfen das nicht so vorstellen wie im Zoo. Da geht man heute in den Zoo und da ist so ein Kätzchen da und das knurrt ein bisschen. Das war damals etwas anderes. Das war für den damaligen Menschen das lauteste vorstellbare Geräusch. Die hatten ja noch kein Radio. Und vor allem war es ein schreckliches Geräusch. Ein angsteinflößendes Geräusch, vor allem für einen Landwirt, wenn die Viehherde bedroht ist. Der Löwe brüllt und da ist schon das Bild des Gerichtes drin, das werden wir in Kapitel 3 wieder sehen, da kommt das Bild wieder, der Vergleich. Der Löwe brüllt, das ist Gericht, das ist gefährlich, der ist nicht hinter Gittern, sondern der ist frei. Jahweh brüllt, ein ungeheures Bild. Das ist Gerichtswort. Und die Folge sehen Sie in Vers 2b. Jahweh brüllt und die Weideplätze der Hirten verdorren. Sehen Sie, jetzt haben Sie wieder das Hirtenbild. Ich meine, das war ja damals auch der größte Teil der Bevölkerung, war natürlich an der Landwirtschaft orientiert. Dann gab es noch Militär und dann gab es noch ein paar Beamten und ein paar Händler, aber der größte Teil der Bevölkerung lebte von der Landwirtschaft. Die seine persönliche Welt, aber auch die Welt der meisten Bewohner Israels. Die Weideplätze der Hirten verdorren, das ist Gerichtswort. Der Gipfel des Karmels verdorrt. Der Karmel ist das regenreichste Gebiet in Israel. Wenn es dort nicht mehr regnet, wenn der Karmel verdorrt, das ist echte Krise. Das ist echtes Gericht. Ob hier auch eine Anspielung an den Vorgänger Elia mitschwingt. Wir haben unter Elia eine dreijährige Trockenheit. Das ist Gericht. Also es kommt wieder etwas, wie es zur Zeit Elias war. Ich vermute eine Anspielung an Elia, ohne seinen Namen zu nennen. Elia war Nordreich Prophet, 100 Jahre vor Amos, gut 100 Jahre vor Amos. Und hier haben wir wieder eine Linie. Die Zeit Elias war, wenn ich recht sehe, die letzte Chance für das Nordreich als Ganzes zu einer Rückkehr zum Glauben an den Gott Israels, als Ganzes. Weil wir haben nach der gescheiterten Reformation vom Karmel, A, durch die Androhung der Isebel, B, durch den verzagten Elia, nur noch die Verheißung, dass ein Rest bleibt. Israel als Ganzes hatte, so sehe ich es unter Elia, die letzte Chance zur Umkehr. Israel als Ganzes, als Volk. Weil das nicht passiert ist, gilt die Verheißung nur noch einem Rest. Und hier haben wir die Ankündigung, es passiert wieder das, was zur Zeit Elias passiert ist. Aber jetzt endgültig. Das Interessante ist, was wir hier sehen, ich habe es ja schon mehrfach angedeutet, dass hier Amos Bilder seines Lebens verwenden darf, um die Botschaft zu transportieren. Ich habe schon einmal gesagt, das ist die Chance vieler Verkündiger mit verschiedenen Hintergründen und Gaben, dass durch verschiedene Bilder die eine gleiche Botschaft auch verschiedene Menschen ansprechen kann. Nicht die Botschaft ist kein Unterschied. Aber Amos drückt sie aus mit Vergleichen und Bildern, die ihm nahe liegen. Soweit zur Person des Amos. Vieles wissen wir nicht. Im Gegenteil zu Jesaja haben wir keine Angabe über eine Frau. Im Gegensatz zu Jesaja haben wir keine Angaben über Kinder. Es fehlt vieles an Persönlichem, was wir vielleicht gerne wüssten. Wie gesagt, diese wenigen Angaben müssen genügen. So, wir können heute noch einen dritten Teil anpacken und vielleicht sogar zu Ende bringen, nämlich Amos 3, 1 bis 8. Im Programm überschrieben Kennzeichen eines Propheten. Darf ich mal fragen, bis zu welcher Reihe Sie den Text lesen können? Oh. Empore, nix, Opernglas. Es gibt einen gewissen Systemzwang, nämlich, dass die Texte auf eine Seite müssen, damit man auch den Zusammenhang deutlich machen kann. Aber vielleicht haben wir auch mal einen kürzeren Text, der dann mit größerem Druck möglich ist. Zunächst die Verse 1 bis 2. Ich werde Ihnen sicherlich irgendwann noch eine genauere Gliederung des Amos-Buches vorlegen, irgendwann, wenn es die Zeit leiden will. Aber ich verrate jetzt eine grobe Gliederung in drei Teilen. Ich habe ja gesagt, Amos ist relativ gut überschaubar. Teil 1 sind die 8 Völkersprüche in Kapitel 1 und 2. Teil 2 sind die Sammlungen der Amos-Worte gegen Israel, Kapitel 3 bis 6. Und Kapitel 3 sind die 5 Visionen, wobei dann bei den letzten Visionen andere Texte noch hinzugefügt sind, Kapitel 7 bis 9. Das ist jetzt ganz grob. 1 und 2, die Völkersprüche, 3 bis 6, die Amos-Worte gegen Israel oder an Israel und Kapitel 7 bis 9, die 5 Visionen. Es ist interessant, dass der Block Kapitel 3 bis 6 noch einmal mit einem sehr grundsätzlichen Wort beginnt. Hört dies Wort, das der Herr über euch redet, ihr Söhne Israel. Über das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe. Nur euch habe ich erkannt von allen Geschlechtern der Erde. Darum werde ich an euch heimsuchen alle eure Sünde. Bei Amos sind die Dinge relativ kompakt auf den Punkt gebracht. Also er hat relativ gegenüber Paulus einfachere Sätze. Sehr klar strukturiert und sehr leicht zu verstehen. Das Wort 1, 2, zack. Hier wieder, da sitzt. Hört dieses Wort. Ist interessant, ganz ähnlich beginnen Kapitel 4, Vers 1 und 5, Vers 1. Ganz parallel Aufforderung zu hören. Finden wir auch sonst bei den Propheten. Wen haben wir denn da? Da gibt's doch einen Jesaja. Und da gibt's ein erstes Kapitel bei dem Jesaja und darin den 10. Vers. Aber wir haben's nicht nur an dieser Stelle. Hört das Wort Jahwes. Wieder im Singular. Hört die Offenbarung, die an mich ergangen ist. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, die Tora. Eine öfters wiederkommende Verbindung bei Jesaja. Wort des Herrn und Tora. Die Aufforderung zu hören auf das prophetische Wort. Ist das Hören nicht selbstverständlich? Eigentlich ja und doch nicht. Es ist die Gefahr des Menschen, dass wir nicht hören, weil wir um uns selber kreisen, weil wir mit uns selber beschäftigt sind. Es ist die Gefahr von uns Menschen, dass wir meinten, wir hörten, aber wir hören in Wahrheit nicht. Weil wir uns ein eigenes Bild gemacht haben, auch von Gott, das so schwer zu durchbrechen ist. Ob wir wirklich hören, zeigt sich daran, dass wir uns korrigieren lassen. Wenn wir nur das hören, was uns bestätigt, hören wir Gott nicht mehr. Gott ist nicht der Bestätiger, sondern es gibt immer wieder ein Erschrecken über Gottes Wort. Und das muss es auch bei uns geben. Wenn das nicht mehr geschieht, müssen wir uns prüfen, ob wir noch hören oder ob wir nur noch selektiv hören. Nämlich das, was uns bestätigt, das, was uns gefällt. Und häufig auch das, was für die anderen passt. Gottes Wort erschüttert. Jesaja 6. Weh mir, ich vergehe. Amos, der Löwe, brüllt. Das geht durch Mark und Knochen. Und so muss Gottes Wort sein. Und zwar immer wieder. Hört dieses Wort, dass der Herr über euch redet. Das ist der durchgängige Anspruch der Propheten, dass hier Gott redet. Er nimmt die Eigenart des Menschen auf und baut sie ein, aber es ist Gottes Wort. Das ist Kennzeichen des Prophetischen. Gott redet. Nachdem Gott vor Zeiten geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten. Hört dieses Wort, dass der Herr redet. Der dieses Wort ausrichtet, hat eine Verantwortung, dass er es recht tut. Hat eine Verantwortung, dass er wirklich Gottes Wort sagt. Auch das sollte uns im Dienst immer wieder beunruhigen. aufschrecken? Sage ich Gottes Wort? Oder verkünde ich meine Gedanken? Ein lieber Kollege von mir, der verzieht immer das Gesicht. Das sehe ich schon von hinten. Wenn jemand in der Verkündigung von Gedanken spricht, da wird er immer ganz unruhig. Weil es nicht um unsere Gedanken geht, das ist das, was ihn da stört. Sondern es geht wirklich um Gottes Wort. Und für uns immer wieder die Prüfung und die Verantwortung, sage ich Gottes Wort? Oder verkündige ich mich, meine Gedanken? Verkündige ich das, was man zur Zeit glaubt? Oder mein Glauben zu können? Oder redet hier Gott? Diese Prüfung der Botschaft, die ich zu sagen habe, und es sich korrigieren lassen von dieser Botschaft. Nicht? Da haben wir ja zwei Worte, ich habe, glaube ich, den Jeremia noch nicht genannt, oder? Jeremia 1 hatten wir schon. Also aus dem Berufungsbericht, überall, wohin ich dich sende, geh. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und alles, was ich dir befehle, rede. Was Gott befiehlt, reden, nicht was ich will. Und das ist immer wieder die Prüffrage. Was haben wir zu sagen? Und Matthäus 28, Jesus hat beim Missionsbefehl, Jeremia 1 im Ohr, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wie geht's weiter? Und lehret sie halten alles. Da müssen wir uns immer wieder prüfen und gegebenenfalls auch gegenseitig korrigieren. Hört das Wort, das der Herr über euch redet. Jetzt kommt wieder die Anrede, ihr Söhne Israels. Das ist jetzt eine Stelle, da ist Israel nicht der Staatsname, sondern da ist es das Gottesvolk. Denn das wird deutlich durch die Parallele über das ganze Geschlecht, das ich aus dem Lande Ägypten geführt habe. Hier geht es nicht um den Staat und um das Staatswesen, sondern hier geht es um die Heilsgeschichte. Israel als Gottesvolk. Da gehört eigentlich auch Juda dazu, aber er verkündigt es in Israel. Das ist Israel aus Ägyptenland geführt von Gott. Das ist Israel, es beginnt mit der großen Tat Gottes. Das ist das Entscheidende. Durch den Exodus ist Israel konstituiert als Volk Gottes. Durch die Berufung und Erwählung an diesem heilsgeschichtlichen Ursprung. Und immer wieder wird im Glaubensbekenntnis das benannt. Auszug aus Ägypten. Das ist Gottes großes Heilstat. Das ist das Kreuz und die Auferstehung des alten Bundes, der Exodus. Vers 2, die Erwählung Israels und die Folgen. Nur euch habe ich erkannt von allen Geschlechtern der Erde. Gott ist der Schöpfer der ganzen Welt. Das zeigt 1. Mose 1 bis 11. Gott lenkt die Geschichte der ganzen Welt. 1. Mose 1 bis 11. Gott ist der Herr der ganzen Welt. Das zeigen die Fremdvölkersprüche Amos 1 und 2. Übrigens auch Kapitel 9. Werden wir noch drauf zurückkommen. Aber nur euch hat sich Israel offenbart. Nur Israel erkennt den lebendigen Gott durch Offenbarung. Nur dieses eine Volk im alten Bund. Sehen Sie, und das ist eine Botschaft der Gesamtkomposition der fünf Bücher Mose, Tora. 11 Kapitel Völkergeschichte. 11 Kapitel. Schöpfung. Da würden wir sagen, lieber Gott, hättest du können nicht über die Schöpfung ein bisschen mehr noch rauslassen. Nicht, das ist doch so was Großes und Gewaltiges. Nur 2 Kapitel über die Schöpfung. Und die Urgeschichte, Jahrtausende, ein paar Seiten mehr. 11 Kapitel. 4 Generationen Vätergeschichte, 38 Kapitel. Personen. 4 Bücher, eine Generation Mose. Meinen Sie was? Die Urgeschichte ist der Vorspann zur Israel-Geschichte. Gott geht ganz steil auf Israel los, zu. Nicht? Das ist die Komposition des Pentateuch. Das ist eine Botschaft. Nur euch habe ich erkannt, habe ich mich offenbart. Die Völker kennen diesen Gott nicht im alten Bund. Sie kennen den wahren Gott nicht. Sie sind durch den Verlauf der Geschichte und der Heilsgeschichte ab 1. Mose 3. Darf ich es mal so sagen? Nein, ich sage es nicht ganz so scharf, wie ich es gerade schon wollte. Es gibt für sie keine andere Möglichkeit als Götzendienst. Weil sich Gott an Israel gebunden hat in der Offenbarung. An dieses kleine Volk, exklusiv. Sehen Sie, und das spielt doch für uns auch eine Rolle, dass wir in der Tradition dieses kleinen Volkes stehen. Dass wir das Alte Testament komplett übernommen haben in die christliche Bibel. Dass Jesus in diesem kleinen Land gewirkt hat, und Jesus war nicht der Weltenmissionar, der kam nicht so weit rum wie der Paulus. Dass der Ursprung unseres Glaubens und Gottes die Erwählung Israels ist. Die ist exklusiv. Da hatten doch andere Größeres vorzuweisen. Nein, das ist unsere Wurzel. Dieser Gott, der sich diesem Volk geoffenbart hat. Und das sind die Grundlagen für unseren Glauben. Es ist derselbe Gott, der sich dann in Jesus Christus in der Offenbarung weiter geoffenbart hat, sich noch besser bekannt gemacht hat. Was ist die Folge dieser Erwählung, dieser Offenbarung? Nur euch habe ich erkannt, deshalb wird's euch immer gut gehen. Denn ich bin mit euch. Darum werde ich an euch heimsuchen, alle eure Sünden. Gell, da stecken gewisse Parallelismen drin, wenn man das Hebräisch noch genauer machen könnte, nicht Wortanspielungen, alle Geschlechter, alle Sünden, ist mit schönen Parallelismen aufgebaut, hier ein antithetischer Parallelismus, nicht euch allein erkannt, Folge Heimsuchung der Sünde. Israel war immer wieder bedroht durch, darf ich so sagen, eine Heilssicherheit. Wir sind erwählt, es kann uns nichts passieren. Den deutlichsten Ausdruck hat es gefunden bei Jeremia, in der Zeit Jeremias, Jeremia 7 in der Tempelrede. Da singen sie ein Lied. Hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Das singen sie so lange, bis sie glauben, uns kann nichts passieren, uns kann nichts passieren. Mein erster Lehrer im Bengelhaus hätte dazu gesagt, geistliches Schunkeln. Und dann sagt Jeremia, und dann kommt ihr in dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und seid Ehebrecher, meineidige Lügner und so weiter, und sprecht, uns kann nichts passieren. Nur euch habe ich erkannt, darum werde ich an euch heimsuchen, alle eure Sünde. Das ist eine Grundbotschaft Jesajas. Nicht, er nimmt hier auf die heilsgeschichtliche Tradition. Israel begabt, erwählt, errettet, befreit. Nicht zum Auszug aus Ägypten gehört die Landgabe. Fasst das immer so zusammen. Auszug, Durchzug, Einzug. Auszug aus Ägypten, Durchzug durch die Wüste, Einzug ins Land als die Heilsgabe. Das Land gehört zum Auszug, das habt ihr jetzt. Aber dazu gehört auch der Gehorsam. Dass wir das klar haben, der Gehorsam folgt der Erwählung nach. Auch im Alten Testament, auch bei Israel. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Es ist falsch zu meinen, das Halten der Gebote sei im Alten Testament ein Heilsweg. Das Halten der Gebote bewahrt den Bund. Aber nicht durch das Halten der Gebote komme ich zu Gott. Dass die Erwählung, die Befreiung, geht alles voraus. Es geht alles dem Bund voraus. Das ist alles 2. Mose 1 bis 18. Und erst nach der Erwählung, nach der Befreiung, kommt die Verpflichtung auf den Bund. Das ist ein zentraler Punkt für unseren Glauben. Das Verhältnis von Rechtfertigung und Heiligung, von Glaube und Werken. Ich habe es gestern Nachmittag hier gesagt an dieser Stelle. Da ging es um die Heiligen in der Gemeinde in Kolossae. Und wenn ich es noch recht im Kopf habe, habe ich gesagt, wenn sie meinen, durch Heiligung heilig zu werden, dann geben sie sofort auf und fangen sie es gar nicht erst an. Die Reihenfolge ist eine andere. Heiligkeit ist ein Geschenk, das nur der heilige Gott verleihen kann. Der Mensch kann sich nicht heilig machen, er würde sich zu Gott machen. Heiligkeit ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk haben wir in Jesus Christus. Er macht uns zu Heiligen. Und Heilige haben die Aufgabe, sich zu heiligen. Heilige haben die Aufgabe, sich zu heiligen. Ich kann das an keinem gescheiten Bild deutlich machen. Jetzt bräuchte ich ein farbiges Wasser, dann wäre es besser. Heiligung bedeutet nicht immer mehr, immer mehr, immer heiliger, immer heiliger, immer heiliger, immer heiliger, immer heiliger. Und jetzt bin ich am Ziel. Das ist ein falsches Bild von Heiligung. Aber es ist nicht wenig verbreitet. Was mache ich mit dem Glas? Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. In der Ruhe. Heilig bedeutet, sie werden ganz heilig mit einem Schlag. Mit einem Schlag. Durch den Glauben an Jesus, durch den Heiligen. Der Heilige macht sie heilig. So, und jetzt bräuchten wir ein zweites Bild, das dann die Heiligung zum Ausdruck bringt. Nicht? Jetzt gilt es, sich zu heiligen, nicht? In der Nachfolge als Heilige. Ganz heilig und deshalb in der Heiligung. Wenn Ihnen da ein Parallelbild einfällt, vielleicht müssen wir es übereinander machen, dann bin ich Ihnen dankbar. Also das erste Bild ist richtig, nicht immer mehr, immer mehr, immer mehr. Irgendwann bin ich ganz heilig durch die Heiligung. Sondern wir sind ganz heilig als Geschenk von Jesus. Und dann beauftragt mit der Heiligung. Diese Verbindung ist elementar wichtig für unseren Glauben. Und da brauchen wir auch Klarheit in unseren Gemeinden. In der Zuordnung von Rechtfertigung und Heiligung, Glaube und Werke, heilig und heilig werden, das geht immer ineinander. Das ist immer in einem. Das kann ich nicht auseinandernehmen. Nicht, ich bin gerechtfertigt und jetzt beginnt die Heiligung. Sondern ich bin immer ganz gerechtfertigt und ganz zur Heiligung gerufen. Sie merken, das ist ganz schwer zum auszudrücken. Und weil das so schwer ist, ist immer die Gefahr, dass wir auf einer Seite vom Pferd fallen. Entweder, dass wir sagen, durch Heiligung werden wir heilig. Durch Werke verdienen wir uns die Gnade. Oder dass wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen und denken, Heiligung ist gar nicht notwendig. Rechtfertigung genügt. Jeremia 7, Römerbrief, Anfrage der Gemeinde, sollen wir doch noch mehr sündigen? Dann könnte doch Jesus noch viel mehr seine Gnade zeigen. Je mehr wir sündigen, umso mehr Gnade. Und Paulus antwortet, ausgeschlossen. Und das ist ein zentraler Punkt unseres Glaubens, der klar sein muss, ganz aus Gnaden gerecht. Heiligkeit, ganz Geschenk Gottes. Und als Heilige, als Gerechtfertigte, berufen zur Heiligung, berufen zum guten Werk. Ich meine, dass Römer 3 und Jakobus 2, dass wir diese beiden Kapitel nicht als Widerspruch gegeneinander ausspielen sollten, sondern dass sie in unterschiedlicher Situation die Eckpfosten markieren. Römer 3. Nun, wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben ohne Werke. Im Kontext des Judentums heißt es ohne das Gesetzeswerk, ist klar. Aber das gilt grundsätzlich ohne Werke. Jakobus 2, der Glaube ohne Werke ist tot. Dem Glauben folgen die Werke. Und die Werke folgen in Israel nicht mehr dem Glauben. In Israel zur Zeit des Amos. Ist mir hochinteressant. Ich habe hingewiesen auf Jesaja 1. Jesaja 1, vermutlich aus der Spätzeit Jesajas, Jahr 701. Unter einem frommen König Hiskia. Hiskia hat eine Reform durchgeführt, ähnlich wie später Josia. Und da ist mir interessant, dass Jesaja in Jesaja 1 keinen Götzendienst anprangert. Dass er nicht sagt, ihr feiert einen falschen Gottesdienst. Der Gottesdienst funktioniert. Was er anprangert, sind die fehlenden guten Werke in der zwischenmenschlichen Beziehung. Und Jesaja sagt sinngemäß, wenn das bei euch fehlt, ist es gleich wie wenn ihr Götzendienst treibt. Der Glaube, der keine Werke hat. Der Glaube ohne Heiligung ist so schlimm wie Götzendienst. Jesaja 1. Denn wenn Sie mal Jesaja 1 lesen, haben Sie am Anfang den Eindruck, das sind ganz böse, gottlose Götzendiener, sind sie nicht. Der Gottesdienst funktioniert. Aber die Verbindung zum Alltag fehlt. Und da haben wir hier bei Amos ein Grundsatzthema. Ein Grundsatzthema, nur euch habe ich erkannt und jetzt erwarte ich bei euch Früchte des Glaubens. Jesaja 5, Weinberglied. Wunderbares Lied. Habe den Acker gepflegt und alles gemacht, Kälter gebaut und alles. Und dann habe ich Edelriesling erwartet. Nein, noch was Besseres. Muskat-Trollinger. Und was kam heraus? Essig. Jesaja 5, das Weinberglied. Wir merken die verwandte Thematik, nicht? Ich habe euch berufen, gab euch mein Gebot. Ich habe die Werke erwartet, die Heiligung. Weil ihr heilig seid, was ist herausgekommen? Nix. Eine Grundbotschaft des Amos hier zu Beginn des dritten Kapitels. 12:02, der Magen knurrt. Ja, geht's noch? Langs Abendessen heute? Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Nein, wir hören auf an dieser Stelle für den Vormittag. Morgen gibt's einen Nachtrag, die Verse 3-8 besprechen wir morgen in der ersten Schicht. Und dann geht's weiter nach Programm. Wir wollen abschließen und noch stille werden. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass wir Hörende sind und Hörende bleiben auf dein Wort. Wir wollen dich bitten, dass auch wir in dieser Woche diese Botschaft mitnehmen, die für uns wichtig ist, die wir brauchen. Und das kann persönlich bei jedem Einzelnen ganz unterschiedlich sein. Wir bitten dich, wie am Anfang dieses Tages, dass wir nicht nur Wissen sammeln, sondern Erkenntnis, dass wir dich erkennen und dass wir erkennen, was für uns Not ist und was für uns dran ist. Wir danken dir an der Hälfte dieses Tages für dein Nahesein und erbitten deinen Segen für den weiteren Verlauf. Amen.